Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit 28 Years Later von Danny Boyle. 23 Jahre nach dem ersten Film und nach einer Pandemie und nach vielen Zombie-Serien und Filmen kommt nun ein dritter Teil, der aber zugleich der Beginn einer Trilogie sein soll. Denn Danny Boyle und Co-Drehbuchautor Alex Garland haben sich entschieden, aus der Geschichte noch sehr viel mehr zu machen. Wir haben es also erst mit dem Beginn zu tun. Das bedeutet auch, dass der Film mit einem großen Cliffhanger enden muss. Dieser Film hat deshalb eine große Offenheit, könnte man sagen. Man wäre aber auch nicht ganz falsch, wenn man sagt, das ist eine einzige Exposition, von der wir noch gar nicht so genau wissen, wohin sie denn führt. Es ist, nimmt man den Film an sich und für sich, anders ist das ja jetzt auch gerade nicht möglich, da wir die anderen Teile noch nicht kennen, doch eine recht unbefriedigende Erfahrung. Oder um es einmal ganz konkret zu machen, dies ist kein guter Film. Aber es ist ein durchaus interessanter Film. Man versucht sehr viel und manches gelingt, zumindest auf der ästhetischen Ebene. Zunächst sind wir da noch einmal ein paar Jahre zurück. Die Zivilisationsreste sind zu bestaunen. Kinder sitzen vor einem Fernseher, schauen sich die Teletubbies an. Dann kommt ein Zombie-Angriff. 28 Jahre später sieht die Welt anders aus, beziehungsweise gewisse Teile der Welt. Auf einer englischen Gezeiteninsel hat sich eine Gemeinschaft von der Außenwelt abgeschottet. Nur wenn Ebbe ist, gehen ein paar mutige Männer schon einmal hinüber aufs Festland, um beispielsweise Zombies zu jagen. Noch immer ist das Wutvirus am Krassieren, noch immer müssen sich Menschen vor diesen Zombies schützen. Es ist so, dass wir in dieser Gemeinschaft, die durchaus gewisse faschistoide Anklänge haben, es mit einer Gemeinschaft zu tun haben, die vielleicht an Braveheart denken lässt. An eine Gemeinschaft, die sich bildet, wenn alles, was irgendwie bedrohlich ist, ausgeschlossen wird. Das bedeutet auch, dass man keinen richtigen Umgang mit jenen hat, die zum Beispiel krank sind. Da ist eine todkranke Mutter, aber niemand ist so richtig daran interessiert, herauszufinden, was sie hat. Man kann ihr ohnehin nicht helfen. Diese Mutter heißt Ayla. Sie hat einen Sohn, der auch traumatisiert ist. Sein Name ist Spike. Er ist 12 Jahre alt. Und dann gibt es noch den aggressiven Vater Jamie, der für seinen Sohn sich wünscht, dass dieser ein heroischer Mann wird. Und das schon in so jungen Jahren. Die Volksgemeinschaft, die sich da gebildet hat, ist nicht ganz davon überzeugt, dass man mit so jungen Jahren schon auf Zombiejagd geht. Soll, aber der Vater möchte früh seinen Sohn in diese Schule der Unempfindsamkeit einführen. Und so bei Ebbe gehen die beiden aufs Festland und treffen dort auf Zombie-Szenen, grausame Szenen. Der Vater ermahnt seinen Sohn, schau nicht weg, Spike, das soll dir eine Lehre sein. Diese schwarze Pädagogik wird sich irgendwann gegen diesen Vater wenden. Der Sohn hält es nicht länger aus, auch weil der Vater ein aggressives Verhältnis zur Mutter pflegt. Er, Spike, wird sich entscheiden, mit der Mutter von dieser Insel zu fliehen. Erneut geht es dann auf das Festland. Erneut versucht Spike, sich irgendwie durchzukämpfen. Es ist also eine Geschichte, die zunächst einmal wohin führt, wieder zurückkehrt und dann wieder neu aufbricht. So erfahren wir natürlich einiges in dieser Zeit von der Umgebung, wenngleich uns auch in Dialogen immer sehr viel erklärt wird, wie sich gerade die Situation verhält. Die Infizierten sind hier nicht nur ausgehöhlte Zombies, denen alles Menschliche fehlt. Nein, diese Entmenschlichung, die funktioniert nicht mehr so ganz. Vielmehr erinnern manche von ihnen an Neandertaler, an Urmenschen. Manche dieser Zombies, Slowlows genannt, können sich nur ganz langsam und schleppend bewegen. Große Körpermassen müssen sie mit sich tragen. Sie sind beinahe Fabel oder Märchenwesen, da kommt das Kreatürliche plötzlich so sehr zum Vorschein, dass man Mitleid mit ihnen haben könnte, wenngleich auch sie gefräßig sind, sobald sie Menschen irgendwo erspähen. Und dann gibt es noch die Alpha-Zombies, eine besonders aggressive Mutation dieser Zombies, große Männer, die auch nicht mit 3 oder 4 Pfeilen zu stoppen sind. Der Vater und Sohn werden versuchen, sich irgendwie zu retten. Sie schaffen es gerade so, aber der Sohn lernt hier, wie hart er erst werden muss, wie sehr er alle Furcht vor dem Kampf fahren lassen muss, um sich in dieser Welt zu behaupten. Spike ist unser Bezugspunkt. Mit ihm gehen wir hinaus, kommen wir wieder zurück, gehen wir weiter hinaus, suchen irgendwo nach Hilfe, denn ein Arzt soll irgendwo dort auf dem Festland zu finden sein, der der Mutter helfen kann. Als dann dieser Arzt, Dr. Kelson, in Erscheinung tritt, stellt sich bald heraus, dass dieser Mutter nicht mehr zu helfen ist. Spike wird irgendwann ganz auf sich allein gestellt sein. Er wird noch einmal kurz zu der Insel zurückkehren, um dann aufzubrechen und ganz neue Abenteuer zu erleben, dann wohl im 2. oder 3. Teil. Das Ganze ist so sehr offen angelegt, dass man natürlich alles damit machen kann. Möglicherweise kann man auch noch 3 oder 5 Serien davon ableiten. Und das ist tatsächlich ein Problem. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt hier mit Vehemenz eine geschlossene Form einfordern muss. Ja, auch der erste Film hatte ja eine Offenheit. Aus Zufallsbegegnungen ergibt sich etwas und irgendwann verlaufen sie sich oder es geht hin zu einer neuen Station. Das ist natürlich ein offenes Drama. Und so ist es auch sinnvoll, natürlich eine gewisse Offenheit hier im 3. Teil zu haben. Aber wenn man es gleich auf eine Trilogie auslegt und dabei auch noch so viele Diskurse aufgreifen will, dann kommt man eigentlich irgendwann in die Situation, bei der man sagen kann, es ist dann auch ein wenig egal. Und dieses Gefühl hat man immer wieder. Das Kind muss zum Kämpfer werden. Es wird dann auch, wenn der Vater erstmal fort ist, tatsächlich zu dem Kämpfer, wie der Vater es sich immer erträumt hat. Da ist eine militaristische Komponente selbstredend drin, weil es ja ohnehin ein Szenario der Alternativlosigkeit permanent ist. Kämpfen oder sofort gefressen werden. Es ist zugleich auch sichtbar, dass diese Gemeinschaft sehr junge Kinder ausbildet, eigentlich zu Kindersoldaten, und gewiss kann man Assoziationen dann auch herstellen zu den vielen europäischen Ländern, in denen die Militarisierung der Jugend auch voranschreitet. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass ein Soldat, der eine größere Sprechrolle hat, ein junger Schwede namens Erik ist, der Spike in einigen Dingen unterweist. Es ist aber so, dass dieser Film nicht eine klare Aussage in irgendeine Richtung trifft, sondern dass er das alles aufgreift. Ästhetisch ist er jedenfalls sehr viel beeindruckender als inhaltlich. Kameramann Anthony Dodd-Mantel hat einen sehr guten Einfall, um noch einmal zu zeigen, wie drastisch eigentlich dieses Töten ist, das dort mit Pfeil und Bogen stattfindet, wenn die Zombies angreifen. So setzt er auf den Bullet-Time-Effekt. Jedoch ist es nicht so lange gehalten wie in Matrix, sondern nur ganz kurz. Unser Sehen gerät so ins Stocken. Manchmal macht die Kamera dann auch solche Achsensprünge. Der Film scheint kurz anzuhalten. Ja, man könnte fast sagen, die Pfeile scheinen auch das Filmmaterial zu zerschießen. Das ist ein sehr guter Einfall. Und es ist nicht nur so, dass hier eine besondere Spannung dadurch entsteht, sondern hier wird tatsächlich mit dem Material Film gearbeitet. Aber dieser Kameramann und wohl auch dieser Regisseur, beide neigen auch zu entsetzlichem Kitsch. So gibt es beispielsweise eine, ja, rührend sein sollende Abschiedsszene zwischen der Mutter und ihrem Sohn. Ein Sonnenaufgang beleuchtet dann noch den Schädel der Toten. Als in Gestalt von Ralph Fiennes, der Dr. Kelsen, auftritt. Da wird an Memento Mori gemahnt und plötzlich verändert sich auch die Bildsprache. Sie wird plötzlich ganz tiefsinnig und wir sollen dort in schweren cineastischen Bildern plötzlich über den Tod, das Leben und die Liebe nachdenken. Da sind wir doch schon in sehr, sehr seichten Gewässern unterwegs. 28 Days Later war ja ein Film, der damals die Stimmung der Zeit aufnahm. Das singuläre Dasein, das sich zu Ad-hoc-Gemeinschaften zusammenschließen kann, aber dabei immer pragmatisch bleibt, war das Thema. Welche Stimmung greift nun eigentlich dieser dritte Teil, dieser Beginn der Trilogie auf? Ganz sicher, der Tribalismus ist ubiquitär geworden. Dass sich Gemeinschaften abschotten, dass Community Building überall stattfindet oder auch eingefordert wird, das ist etwas, was dieser Film sicherlich aufgreift in dieser abgeschotteten Gemeinschaft auf der Gezeiteninsel, die dann auch eine eigene Kultur ausgeprägt hat, die sich aber an der englischen Popmusik orientiert. So ist es, dass die Gemeinschaft als Spike mit seinem Vater von der vermeintlich heroischen Heldenreise zurückkehrt, im Siegestaumel befindet und Delilah singt das Lied des walisischen Sängers Tom Jones. Wo Menschen vor einem Virus geschützt werden wollen, da denken sie schnell wieder in wir und die anderen. Plötzlich spielen Kategorien wie Volk und Ethnizität wieder eine Rolle und das ist uns alles wohl bekannt aus heutigen Diskursen. Es ist sicherlich auch ein Post-Brexit-Film insofern, als es hier um das Absentieren geht, das sich Trennen von Handelsströmungen, dass man versucht, so eine eigene Nation wieder zu bilden, die sich nicht hereinreden lässt von irgendwelchen anderen. Also auch hier werden, wenn man so möchte, Wunden geleckt. Und ja, es ist auch ein Film über den Militarismus, dass dieser einzige Soldat mit einer größeren Sprechrolle ein junger Schwede ist. Das ist natürlich so ein direkter Bezug dazu, dass es in Schweden eine Wehrpflicht gibt, dass man dort die Kriegstüchtigkeit schon sehr weit vorangebracht hat. Interessant ist auch seine Aussage, Eriks Aussage, warum er überhaupt Soldat geworden ist. Seine Freunde, die arbeiten für irgendwelche Online-Lieferdienste und fahren Essen aus und er wollte aber etwas in seinem Leben tun, das Sinn hat und hat sich deshalb entschieden, Soldat zu werden. Nun ist er dort irgendwo allein gelassen in den Wäldern, weiß nicht ein noch aus und wünscht sich, so sagt er es ja dann explizit, er würde jetzt auch irgendwo in einem Stau stehen, sich irgendwo durch eine enge Straße quetschen, um etwas auszuliefern. Wir sehen also in ihm eigentlich eine Jugend, die tatsächlich in Europa vielfach anzutreffen ist, beziehungsweise die ja auch so von der herrschenden Politik gelockt wird. Wenn du etwas Sinnvolles tun willst, dann kämpfe, setze dein Leben ein für ein höheres Ziel und das. Und ja, ist man dann erst einmal so weit, fragt man sich nicht doch, ob man besser irgendetwas ausgeliefert hat, auch wenn es ein bisschen blöd ist, dieser Konsum. Er ist jedenfalls nicht so lebensgefährlich. Trotzdem wendet sich dieser Film nicht gegen den Militarismus, denn dieser 12-jährige Spike ist natürlich der perfekte Kämpfer mit Pfeil und Bogen. Aus dieser Alternativlosigkeit heraus wird er dies, gewiss, aber dieser Film glorifiziert natürlich auch, wie Spike es dann schafft, diese wütenden Zombies mit seinen Pfeilen von sich zu halten. Wenn wir an den von Ralph Fiennes gespielten Dr. Kelsen denken und an diesen Schädelkult, dann sehen wir hier eigentlich so eine stark unpolitische Komponente des Films, denn hier erscheint uns eher eine mystische Gestalt, mit Jod ist diese eingeschmiert, Diese Gestalt versucht selbst dem Tod durch Taktik und allerlei Arzneien zu entkommen. Aber wir haben es hier mit so einer Figur zu tun, die eigentlich irgendwo zwischen Leben und Tod steht und quasi die Toten verwaltet, die Schädel dort zu entsprechenden Kunstwerken anordnet. Womit wir es dann auch zu tun haben, ist also so ein Künstler des Memento Mori. Nun ist es so, dass Spike mit seinen 12 Jahren noch sehr jung ist und sicherlich steht er für die neue Generation, die völlig auf sich allein gestellt ist, aber laufend Verantwortung übernehmen soll. Am Ende begegnet Spike einer Bande von jungen, gewaltaffinen Männern, die dafür leben, Zombies brutal zu töten. Inszeniert wird das dann wie ein Actionspektakel. Mitunter möchte man an Kill Bill denken, aber es gibt natürlich eine Assoziation, die viel näher liegt, nämlich diese jungen Männer erinnern auch, was ihre Kleidung anbelangt und ihr Gehabe anbelangt, natürlich an die Drugs aus A Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Ein Zitat, das hier erst einmal hingestellt wird und wir wissen noch nicht, wohin es führt. Ob Spike in diese Clique aufgenommen wird, steht wohl erst im nächsten Teil fest. Was aber schon gesagt werden kann, Freiheit wird ihm diese Gemeinschaft mit einem Anführer an der Spitze auch nicht bringen. Hat dieser Film noch irgendetwas zur Figur des Zombies Neues zu sagen? Denn es ist ja nicht so, dass wir hier einfach nur eine Wiederauflage der Zombies aus dem ersten und zweiten Teil erleben. Es gibt die Alpha-Männer. Möglicherweise ist das auch ein Aufgreifen des Diskurses um diesen ganzen Alpha-Kult. Aber dafür führt es dann doch nicht weit genug und unterscheiden sich diese Männer, die wir dort sehen, diese Alpha-Zombies, doch sehr von denen, die in YouTube-Videos beworben werden. Andere Zombies wiederum wirken in dem Film eher wie Randständige. Manche wirken ein bisschen wie Obdachlose. Und so arbeitet der Film natürlich auch damit, dass also Menschen plötzlich so eine faschistoide Blickweise annehmen, auf die, die nicht mehr ganz so aussehen wie sie selbst und sie dadurch abwerten. Zugleich ist aber auch Kooperation offenbar nicht möglich, denn wenn immer das geschieht, drohen die Zombies einen ja sofort zu beißen. Eine kleine Ausnahme bildet eine Szene von einer Geburt, als ein weiblicher Zombie ein Kind zur Welt bringt und Spikes Mutter dabei zu Hilfe kommt und dieses Kind dann auch nicht infiziert ist. Es ist aber im Ganzen kein neuer Ansatz, wenn man jetzt hier die Zombies zeigt, auch in ihrer kreatürlichen Weise, und sie sind nur etwas anders als wir, sie sind nicht völlig entstellt, sondern erinnern eher an Urmenschen, aber trotzdem wird damit ja dann nichts gemacht. Zumindest wird es nicht auf einer Dialogebene noch einmal anders besprochen oder es führt auch bei den Figuren nicht zu einer Einsicht, wie man sonst anders umgehen könnte. 28 Years Later ist offensichtlich eine Diskurskollage, die beliebig erweitert werden kann. Tatsächlich leben wir in Zeiten, in denen es schwerfällt zu extrapolieren. Wo sich alles von heute auf morgen ändern kann, lässt sich aus dem Bekannten für die Zukunft nicht mehr allzu viel schließen. Insofern ist der Film so ratlos wie wir alle. Er täuscht jedenfalls nicht vor, ein stimmiges Weltbild zu haben. Ja, nicht einmal eine durchgängige Ästhetik. Die Inselgemeinschaft ist ein bisschen so inszeniert, wie wir das auf Braveheart kennen. Manchmal denkt man aber auch an Monty Python oder an Midsommar. Spike mit seinem Vater auf dem Festland erleben wir wie in einem Ritterfilm. Wir hören dazu das Gedicht Boots von Rudyard Kipling aus dem Jahr 1903. Fremdes Filmmaterial wird dann auch kurz eingestreut, nämlich Heinrich V. mit Laurence Olivier. Die Soldaten, die wir einmal kurzzeitig sehen in einem Tunnel, diese Szenen gemahnen wieder eher an den ersten Teil und auch an die Kriegsfilme, für die Alex Garland bekannt ist. Dr. Kelsen, den erleben wir in den feuerroten Bildern, die Nacht beleuchten. Das hat eher etwas von Performance-Theater. Dazwischen dann der sehr, sehr exzessive Einsatz von Handkameras, aber auch dann schnelle Drohnenaufnahmen, die uns immer panoramaartig wieder zeigen, wo wir uns gerade befinden, bis hin zum Fantasy-Film, der aufgegriffen wird, dann nämlich, wenn das Rheingold ertönt und Vater und Sohn versuchen, wieder auf die Insel zurückzukehren und ein Zombie verfolgt sie, also auch diese Welt tut sich dann auf. Das ist für sich genommen, so manche Szene, ungeheuer beeindruckend. Nur im Ganzen wird es dann nicht so ein Film, sondern eher sind es Einzelteile, die sich jetzt in den Rahmen gefügt haben, den man ihnen gegeben hat. Der Protagonist Spike soll hier eigentlich alles zusammenhalten. Die Notwendigkeit, die Geschichte so zu erzählen, diese Diskurs-Collage zu präsentieren, ist beim besten Willen aber nicht zu erkennen. Das Zwingende fehlt. Eher hat man den Eindruck, dass hier doch eher die serielle Kommerzlogik das ist, was diese Narratologie hervorgebracht hat. Und deshalb ist es leider so, dass wir nur schauen, aber nicht sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.